ARD.
Auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel Vorfreude hast du wegen der Fußball-WM der Männer, die ja am Donnerstag, glaube ich, beginnt?
Ja, schon ein bisschen. Also WM und EM interessiert mich schon. Also Bundesliga ist jetzt nicht ganz so mein Thema oder Champions League, aber es ist natürlich jetzt schon so ein bisschen so, dass die Stimmung ein kleines bisschen bei mir gedämpft ist, weil manche Spiele beginnen ja auch zu einer ungünstigen Zeit und irgendwie, wenn man jetzt so durch die Stadt geht, dann spürt man auch gar nicht so viel jetzt irgendwie von so einer WM-Begeisterung, aber die kann ja noch kommen.
Ja, stimmt. Jedenfalls der Fußball-Weltverband FIFA legt sich schon mächtig ins Zeug, damit wir alle reichlich Gelegenheit bekommen, von der WM zu erfahren. Der offizielle Titelsong zum Beispiel, der ist längst veröffentlicht. Das ist Die Die von Shakira und Burner Boy. Kommt man bei Social Media derzeit kaum dran vorbei.
Interessant, kannte ich jetzt noch gar nicht. Also man kann auf jeden Fall sagen, die FIFA-Marketingmaschine läuft. Und auch der Deutsche Fußballbund DFB veröffentlicht längst Videos, die Lust machen sollen auf das Turnier. Zum Beispiel ein kleines Filmchen mit den Nationalspielern Nick Woltemade und Malik Chow, wie sie WM-Panini-Bildchentüten aufreißen. Und bei manchen mag da Nostalgie aufkommen.
Echt viele Nationen, ne? Ich wollte meinen Kollegen, weil wir hatten Langeweile. Und da haben wir Challenge gemacht, wie viel es braucht, wie viele Päckchen, bis ich mich selber ziehe. Ich würde sie, wenn ich mich jetzt selber ziehe.
Okay, ich habe einen. Okay, ich habe auch einen.
Okay, also die Fußballer sind schon mal am Sammeln. Jedenfalls auch die journalistische Berichterstattung zur Fußball-WM wird langsam, sag ich mal, hochgefahren. Die ARD-Mediathek zum Beispiel erinnert mit einer Doku-Serie an die WM 1994. 11 Helden, ein Albtraum, Doku-Serie über ein denkwürdiges Turnier, heißt das Ganze. Oder die Frankfurter Rundschau hat längst einen WM-Countdown-Ticker gestartet mit Meldungen rund um die WM. Und die Bild-Zeitung, die verrät schon Details über die Spielerfrauen.
Ja, und das wird ja auch langsam Zeit. Schließlich gilt ja die Fußball-WM der Männer als eines der letzten Lagerfeuer, in Anführungszeichen, um die sich die Nation versammeln kann. Also so eine Art neues Sommermärchen angesichts der allgemeinen Krisenstimmung in Deutschland. Und das ist heute unser Thema bei Mediencross und Quer. Fußballjournalismus als Strohhalm unserer kriselnden Gesellschaft. Ich bin Michael Mayer.
Und ich bin Katrin Aue. Herzlich willkommen. Wir haben uns einen Fachmann dazu eingeladen, Markus Bölz, Professor für Sportkommunikation und Sportjournalismus an der Fachhochschule des Mittelstands Berlin. Hallo nach Berlin.
Hallo nach Saarbrücken.
Herr Bölz, wie schätzen Sie es ein, angesichts all der Krisen gerade, wie wichtig könnte es werden in Deutschland, dieses gemeinsam vor dem Fernseher sitzen und Fußball-WM gucken?
Ja, das ist natürlich total zentral, weil es ist de facto so, wie Sie sagen. Natürlich sind Fußball-Weltmeisterschaften immer Spiegel der deutschen Gesellschaft und auch der Befindlichkeit. Und genau das erleben wir jetzt gerade auch. Es ist genauso, wie Sie sagen. Es ist eigentlich ein bisschen verhalten für eine WM. Aber wir leben ja auch tatsächlich in Zeiten von gesellschaftlicher Verunsicherung gerade. Und ich glaube schon, dass die WM-Berichterstattung auch gerade aktuell und dieser eher gedämpfte Tonfall, den wir haben, vielleicht fast schon ein bisschen demütiger Tonfall, ja, dass das ein Seismograf gesellschaftlicher Verunsicherung ist, die wir ohnehin in unserer Gesellschaft gerade spüren.
Aber es ist ja interessant, also man kommt ja immer wieder auf dieses Sommermärchen 2006 zurück, was sicherlich auch damit zu tun hatte, dass es ja damals in Deutschland stattfand. Jetzt ist es ja relativ kompliziert, also wenn man daran denkt, also es ist ja nicht nur USA, sondern auch Kanada, Mexiko, dann sind ja auch die Anspielzeiten so ein bisschen schwierig. Also das hat ja sicherlich damit auch zu tun, dass die Stimmung jetzt noch nicht so euphorisch ist, oder?
Ja, das hat damit zu tun, aber auch wiederum nicht. Ja, also wir haben jetzt im Vergleich zu der letzten Herren-WM in Katar wieder eigentlich klassisch Sommer und eigentlich sind wir mentalitätstechnisch in einem Zustand, wenn das Rumreisen schon immer teurer wird, dann kann man sich ja irgendwie daheim wenigstens gemütlich machen, dann würde so eine WM ja eigentlich genau richtig kommen. Ja, natürlich ist es so, dass die dann in Kanada und in den USA stattfindet, aber eigentlich ist ja auch Nordamerika uns, sagen wir mal, zumindest kulturell relativ ähnlich. Ja, ich bin auch der Meinung, dass vielleicht ähnlich wie im Sommermärchen 2006 es auch so sein könnte, dass mit Beginn des Turniers nochmal so der ganz große Boom kommt. Das hat natürlich auch was zu tun damit, wie die deutsche Nationalmannschaft auftritt. Ja, also diese Mannschaft besitzt das Potenzial, durchschnittlich zu spielen, besitzt aber auch das Potenzial, tatsächlich Weltklasse zu spielen. Ja, das heißt, das ist jetzt mal wirklich eine WM, wo der sportliche Funke sozusagen über den Teich springen kann. und uns als Ermatte der Gesellschaft vielleicht tatsächlich auch wieder neu belegen kann. Das wäre schön, wenn es so wäre.
Eine gewisse Rolle wird ja sicherlich auch die Berichterstattung über diese WM spielen. Was würden Sie sagen, wie wichtig sind Sportgroßereignisse wie Fußball-WMs für den Journalismus?
Ja, das ist für den Journalismus natürlich total wichtig, weil wenn Sie sich mal so eine Liste ansehen, was so die meist angesehenen Fernsehsendungen in der deutschen Mediengeschichte sind, dann sind es halt super häufig Fußballspiele. Ich glaube, unter den Top 20 ist 19 Mal ein Fußballspiel der WM und einmal ist, glaube ich, ein Serienteil der Schwarzwaldklinik. Ja, also da sieht man ja, wie zentral auch der Berichterstatter Gegenstand Fußball-WM oder Fußball generell ist. Und wenn Sie dann sozusagen als Medienwissenschaftler da einen Blick drauf werfen, dann ist es schon so, dass Fußball-Weltmeisterschaften immer vor allem ein Motor medientechnischer Innovation ist. Das hat man teilweise gar nicht so auf dem Schirm. Aber natürlich ist es so, dass diese extrem hohe globale Aufmerksamkeit einen Innovationsdruck bringt und sehr häufig eben mit diesen Großereignissen auch medientechnische Pionierleistungen einhergehen und natürlich auch Innovationsschieber einhergehen. Ja, also wenn Sie mal so an die WM 54 denken, ja, dann war die natürlich für die deutsche Gesellschaft, für West und Ost sehr wichtig. Aber da reden wir dann natürlich auch über den Aufbau von einem gesamteuropäischen Fernsehnetz. Also die Eurovision hat sehr viel damit zu tun mit der Krönung von der Queen, die auch so um den Dreh rum war und eben der Fußball-WM 54. Und auch WM 54, was auch eine Geschichte ist in der Geschichte, wenn Sie sich anschauen, wann, in welchen Zeitpunkten der Mediengeschichte am meisten Fernseher verkauft wurde, also der Sprung am höchsten war, war das in Westdeutschland während der Fußball-WM 54, aber absurderweise auch in Ostdeutschland. Das heißt, beide Länder während dieser WM ging es total nach oben und ist eigentlich das Medium Fernsehen zu einem Massenmedium geworden durch diese Fußball-WM 54. Und das war dann auch interessanterweise der Grund, dass die DDR-Führung danach gesagt hat, um Gottes Willen, wir müssen diese Westsender irgendwie stören, weil das natürlich für diese ganze Identitätsentwicklung, dass man sich da auch über die Grenze hinaus doch noch als eine Nation empfunden hat, durch das Agieren damals in der Schweiz von der deutschen Fußballnationalmannschaft, also eigentlich der Westdeutschen, ja. Das war schon spannend zu sehen, ja. Also das ist so ein Beispiel dafür. Aber Sie können auch ganz andere Zeiten nehmen, ja. Also wenn Sie sich zum Beispiel die WM 98 ansehen, das war in Frankreich, da war Deutschland sportlich eigentlich sehr schwach. Aber wenn Sie sich die Zugriffszahlen auf Spiegel Online anschauen, dann war das sozusagen der absolute Moment in der Geschichte von Spiegel Online, wo man nicht mehr sagen kann, dass Online-Berichterstattung ein Nischenprodukt ist, sondern dass es ein Massenprodukt ist. War das sozusagen eine Fußball-WM, die sozusagen für Durchbrüche in der Mediengeschichte gesorgt haben.
Als ganz normaler Zuschauer, und zwar, ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten habe ich intensiv die Olympischen Winterspiele geschaut und da ist mir aufgefallen, auch mit diesen ganzen Drohnenflügen, zum Beispiel bei den Ski-Abfahrtsläufen und so weiter, dass das ja technisch wirklich sehr, sehr, sehr versiert ist heutzutage. Können wir denn von der jetzigen WM da auch Innovationen technischer Art erwarten, die es vorher jetzt noch nicht so gab? Oder wie sehen Sie das?
Ja, natürlich. Also auch diese WM wird wahrscheinlich ein Treiber zum Beispiel für neue Bildstandards sein. Ja, also perspektivisch ist es, glaube ich, so, dass man bei dieser WM 8K einsetzen will. Und dann gibt es auch noch einen Treiber im Kommerziellen. Ja, also das wird wahrscheinlich dieses Mal so sein, dass das erste Mal in den Halbzeiten, also man hat ja eigentlich immer 45 Minuten und dann kommt eine Werbepause. Ja, das ist, die Amerikaner verdienen in ihren Sportarten immer Geld darüber, dass sie Commercials, ein, zwei Commercials in kleinen Unterbrechungen reinbauen. Und das wird wahrscheinlich zum ersten Mal in dieser WM auch so sein. Das heißt, wir haben hier etwas Neues, was mir vielleicht in Deutschland nicht so sehen, aber in anderen Ländern dann halt irgendwie sein wird. Da wird dann eine kleine Pause gemacht, ja, und die wird dann halt genutzt für zwei, drei Werbepausen, die eingeblendet werden. Das ist neu. Technisch neu, wie gesagt, werden neue Streaming- und HD-Ebenen sein. Es wird noch mehr Datenjournalismus geben. Es wird noch mehr Echtzeitanalyse geben. Das hat man jetzt teilweise schon in der Bundesliga, aber das wird noch intensivierter werden, weil die USA natürlich ein Musterland für datengetriebenen Sportjournalismus sind. Ja? Das heißt, wenn Sie sich so Sender wie ESPN beispielsweise ansehen, wenn Sie sich da mal so eine Basketball- oder eine Eishockey-Übertragung ansehen, das ist eigentlich eine Second-Stream-Technologie heutzutage. Da haben Sie das klassische Bild auf das Spielfeld und dann haben Sie quasi immer mindestens ein Bildschirm auf, wo permanent in Echtzeit Daten einlaufen. Ja? Das sind Innovationen, die da kommen werden. Ja, also das wird mit dieser WM verknüpft sein, aber das ist ja generell die Rolle von Sportjournalismus. Also lassen Sie mich noch ganz weit zurückgehen. Nehmen wir mal nicht die WM, sondern nehmen wir die Olympischen Spiele 36. Die erste richtige Fernsehkamera, die tatsächlich effektiv war. Das war eine Innovation, die man zu Olympischen Spielen 36 gemacht hat. Und so könnten wir jetzt jede WM durchgehen. Und um diese These zu untermauern, dass das einfach genau die Plattformen sind, wo technisch innovative Durchbrüche stattfinden, ja, die dann allerdings Standard in der generellen Visualität von Fernsehen ist. Und da Fernsehen sich natürlich auch mehr und mehr digitalisiert, ja, bedeutet das mehr und mehr, dass wir Ausdifferenzierungsprozesse haben, die natürlich im Sportjournalismus exemplarisch durchgespielt werden und dann übertragen werden auf andere Bereiche.
Wenn wir jetzt uns mal kurz zurückbeamen, vor 4 Jahren, da gab es ja Kritik an dem Austragungsort Katar. Also da gab es ja vielerlei Berichte über Menschenrechtsverletzungen, also was den Bau der Stadien und die Ausbeutung der Arbeiter da angeht. Da fand ich ja interessant, da gab es ja dann so einen Zwiespalt, weil einerseits ist es natürlich so, dass die Sender ja Mitveranstalter sind, also was die Übertragung angeht. Und andererseits hat man dann eine sehr kritische Berichterstattung gehabt, was den Austragungsort angeht. Also nun will ich jetzt die USA nicht mit Katar vergleichen. Aber das ist ja dann schon ein Problem, wenn man selber auch sozusagen Veranstalter ist oder Übertragungssender, sagen wir mal so. Wie sehen Sie denn diesen Konflikt?
Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass so große Ereignisse wie Fußball-Weltmeisterschaft natürlich hochpolitische Mega-Events sind. Und de facto ist Kritik für einen Journalisten, für einen professionellen Journalisten nie eine Option, sondern immer Kernaufgabe seiner Aufgaben. Wurscht, egal, ob du in der Politikredaktion bist oder in der Sportredaktion. Aber ich sehe da schon, genauso wie Sie, Unterschiede. Also vor der WM in Katar hatten wir eine sehr intensive Auseinandersetzung mit der Thematik und haben sehr intensiv die bedenklichen Bedingungen während dieser WM. Denken Sie mal nur an das Thema Stadion und wie da mit Menschenrechten umgegangen wurde, ja. Oder denken Sie mal das komplette Thema Homosexualität in diesen arabischen Gesellschaften, ja. Das wurde sehr zentral diskutiert. Und das war natürlich aus meiner Sicht ist das ein legitimer Gegenstand journalistischer Kontrolle. Das wäre aber nach meinem Begriff in diesem Jahr, in dem Zustand, in dem die USA ist, ja, in dem Zustand, in dem vor allem die politische Führung in den USA ist, ja, da muss man auch immer differenzieren, wäre das selbstverständlich auch ein Thema, denn wir haben einen ganz großen Punkt von Selbstinszenierung von Politikern, vulgo natürlich von Trump, im Kontext dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Und wir haben einen sehr demütigen FIFA-Präsidenten mit Herrn Infantino, der da ja irgendwelche Friedenspreise ihm noch schenkt und alles Mögliche macht, um sich eigentlich dem Mann anzubiedern. Natürlich ist das ein legitimer Gegenstand journalistischer Kontrolle. Und trotzdem habe ich genauso wie Sie das Gefühl, dass das dieses Jahr eher ein bisschen kleiner gespült wird. Ja, und es ist auch interessant, weil das nicht nur in der sportjournalistischen Betrachtung so ist, sondern darüber machen sich interessanterweise auch die Spieler Gedanken. Ja, also der Kapitän der deutschen Fußballnationalelf, das Joshua Kimmich, hat sich dezidiert dazu auch geäußert und hat gesagt, natürlich habe ich eine politische Meinung, aber ich werde im Vergleich zu vergangenen Weltmeisterschaften das natürlich auch für mich behalten und muss es nicht wie eine Monstranz vor sich hintragen, sondern werde mich fokussieren auf meine sportliche Leistung, gleichwohl ich eine politische Meinung dazu habe.
Aber haben Sie eine Idee, woher das kommt, diese Zurückhaltung sowohl bei den Medien als auch bei Joshua Kimmich zum Beispiel?
Ja, habe ich. Bei Joshua Kimmich habe ich schon das Gefühl, dass das ein Ausdruck ist von Unsicherheit. Und das ist eine Unsicherheit, die wir auch im generellen politischen Raum haben. Ja, also wenn ich sehe, wie politische Führung in Deutschland im Umgang mit dieser Irrationalität, die da in den USA in der Führung ist, agiert, dann erleben wir ja das auch. Wir erleben ja nicht die komplette Kritik immer daran, sondern was wir da erleben, ist sozusagen eigentlich weg von der Moral hin zu dem Pragmatismus. Also wir erleben sozusagen so eine Art Funktionalität statt Moral. Und das ist mehr und mehr ein Umgang, den wir im Umgang mit den USA haben, der aber auch innerhalb der USA passiert. Ja, also wenn Sie sehen, wie die Proteste gegen Trump in der ersten Amtsperiode waren und wie gering die waren, als jetzt zum zweiten Mal gewählt wurde, dann haben wir ja sozusagen eine Normalisierung von solchen Prozessen. Und das gibt einem natürlich Bedenken. Also ich würde es mal so sagen, wir haben eine Transformation von Moral unter Bedingungen von Unsicherheit, was nicht bedeutet, dass der heutige Sportjournalismus unpolitischer ist, aber er ist vorsichtig politisch. So würde ich das einstellen.
Aber es ist schon interessant, dazu passt ja auch, also ich bin nicht ganz so tief in dem Thema drin, aber ich kann mich erinnern, es gab ja eine Zeit lang viele Medienberichte über die Hintergründe der FIFA, also sprich diese Korruptionsfälle, die es da gab und so weiter. Mhm. Also da gab es ja eine ganze Reihe von Dokumentationen und Artikeln, kann mich erinnern. Da hört man ja kaum noch etwas. Da habe ich dann so gedacht, na gut, also das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt daran liegen, dass es jetzt so sehr viel sauberer heutzutage bei der FIFA zugeht, sondern eher daran, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass es jetzt so ein abnehmendes Interesse an diesen Vorgängen gibt.
Also das, ja, ich würde es ein bisschen noch weiter differenzieren. Also ich glaube, dass Berichterstattung, da kann man auch mal einen Namen nennen, ein Kollege von Ihnen, von der ARD, Hajo Seppelt, Hajo Seppelt hat einfach in extrem intensiver Form auf sehr hohem Niveau recherchiert zu dem Thema und hat unglaubliche Dinge im Sport insgesamt, auch im Fußball, aber natürlich auch, wenn Sie sich an Berichterstattung über Dopingpraktiken in Russland beispielsweise erinnern. Diese Berichterstattung gab es und ja, ich gebe Ihnen recht, es ist weniger geworden, aber es ist jetzt nicht so, dass es das nicht mehr gäbe. Ja, also im Vergleich zu anderen Nationen und anderen, ich sag mal, Sportjournalismuskulturen, wie beispielsweise der italienischen oder der französischen, ist es immer noch so, dass Deutschland das Land ist in Europa, aber wahrscheinlich auf der ganzen Welt, wo sie die höchste Kritikdichte an Berichterstattung über Sport haben. Und das ist interessant, weil wenn Sie in Deutschland sozusagen unter den Ressorts befragen, dann würde man sagen, naja, der Sportjournalist, klischeehalber, ist vielleicht nicht der, der nicht so genau darauf hinschaut. Wenn Sie das allerdings im globalen Kontext sehen, dann ist es schon so, dass, sagen wir mal, der kritische Gestus in einer Sportjournalismuskultur in Deutschland mit Abstand die höchste in der ganzen Welt ist, ganz klar.
Ihre Prognose, wird diese WM zünden in Deutschland?
Ich glaube, dass sie zünden wird, weil wir es bitter notwendig haben. Ja, also ich spüre das, wie ausgezehrt wir eigentlich nach Erfolgsgeschichten sind. Ja, und es hängt ein bisschen davon ab, wie die deutsche Mannschaft sich da präsentiert. Aber ich glaube, dass es tatsächlich zündet. Ich will es mal so ein bisschen kleiner machen. Ja, Sie haben vorhin Nick Woltemade erwähnt. Der hat vor 3 Jahren als völlig unbekannter Kicker in Elversberg gespielt. Und wenn ich dann sehe, wie dieses kleine Dorf aus dem Nichts heraus einfach ein bisschen angezündet wird über Fußball und wie das sozusagen für ein ganzes Bundesland wie das Saarland total identitätsprägend gerade ist, dann sehe ich, dass wir genau das sind. Diese Fußballkultur ist in diesen harten Zeiten, die wir haben, einfach ein Trostspender. Und diese Funktion wird kommen, davon bin ich überzeugt. Und ich habe mich in letzter Zeit auch total intensiv damit befasst, ein Buch geschrieben, das heißt Fußballkultur. Und da sehe ich, dass wir eine spezielle Fußballkultur haben, die ist selten national gedacht, sondern wir sind eigentlich ein Flickenteppich von vielen regionalen Identitäten, weil wir qua unserer Geschichte nie so wie die Franzosen beispielsweise oder von mir aus auch in Skandinavier so eine nationale Identität in dieser Freude ausleben konnten. Das konnten wir ein bisschen bei der WM 2006. Ja, aber ich glaube, dass dieser Flickenteppich an regionalen Identitäten, ja, dann irgendwann mal auch mal kurz so ein bisschen in dieser Ausnahmezeit von der WM sich irgendwann mal findet. Und wenn da noch so ein bisschen sportlicher Erfolg dabei ist und so ein bisschen auch noch Glanz dabei ist. Wir haben glücklicherweise dieses Mal ein Team, wo einfach so junge, entwicklungsfähige Spieler an der Schwelle zur Weltklasse sind. Ja, es ist einfach nicht klar, welche Weiche, ob die, keine Ahnung, früh ausscheiden oder ob es diesmal halt ganz weit geht. Das ist mit diesem Team völlig denkbar. Ja, und wir haben auch so Momente des Irrationalen, die wir eigentlich als Disruption brauchen für unsere Gesellschaft. Diese Gesellschaft braucht Dennis Undaf. Dieses aus dem Nichts wissen, wo ein genialer Moment ist und plötzlich was umgekippt wird und danach wie man einfach ein Döner ist. Dieser Moment dessen, dass man sozusagen aus den Klischeebildern herausgeht, ja, das ist halt einfach den Wunsch mit dieser WM, den ich in Deutschland traditionell eher in Kombination mit Vereinsfußball sehe, ja. Aber ich glaube, dass wenn es dem ein bisschen gelingt, dann eine gute WM zu spielen und es kommunikativ geschickt hinzukriegen und wirklich 2, 3 Überraschungsmomente kommen, dann sind wir auch wieder am Start, ganz klar.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.